Ich hoffe, ich trete niemand zu nahe, wenn ich sage, dass wir Christen manchmal komisch sind. Amen, will ich nicht unbedingt sagen, aber ich weiß, wir haben den Geist Gottes in uns und das macht uns irgendwie anders. Unser Denken ist hoffentlich anders geworden oder wird immer mehr anders. Unser Herz hat sich verändert. Aber manchmal sind Christen ja so komisch, dass ja vor allem für Außenstehende komische Dinge passieren können und man fragt sich, was passiert da eigentlich? Selbst manchmal auch für den inneren Kreis, also für andere Geschwister im Glauben, ist das manchmal auch vielleicht eine komische Situation. Und Lars und ich, wir schicken uns immer so, das ist unser Pastorenhumor, wir schicken uns immer so Memes zu, so lustige Videos, Kurzvideos. Wenn du es nicht wusstest, ja, Memes, das ist eine Liebessprache, Sexliebessprache, okay? Mit deinem Partner oder mit jemandem, den du gut kennst. Auf jeden Fall, wir schicken uns öfter solche Memes zu, wo es auch um so Gemeindesituationen geht, oftmals aus Amerika, wo die noch mal ein bisschen verrückter sind. Und dann, nicht weil wir uns lustig machen wollen, sondern einfach, weil wir wissen, Gemeinde ist chaotisch und manchmal sind Christen und so echt einfach verrückt, okay? Und ich habe erst gestern ein Meme gesehen, habe ich auch Lars geschickt, er hat mit 15 Lachsmilies drauf geantwortet. Und zwar habe ich gesehen, wie in einer, ich glaube, es war eine amerikanische Gemeinde, wie da so 30 Leute auf der Bühne sind und die alle haben so ein Shofar, ja, in der Hand, also so ein Widderhorn, wo sie immer reinbläst und dann kommt ein Geräusch raus, okay? Und da war der Leiter da und er zählt runter, 3, 2, 1 und alle 30 Personen auf der Bühne mit ihrem eigenen Shofar hauen da richtig ihre Luft rein. Und ich denke so, wow, das ist irgendwie beeindruckend, aber auch irgendwie, was machen die da? So. Und im Hintergrund ein riesengroßes Leinwand mit so einem Löwe, der brüllt, währenddessen sie da reinpusten. Und ich so, hey, ich verstehe die jüdische Wurzel von so einem Horn, aber also ich schaue mir das Video an, ich denke, das sind Christen. Und die nennen das halt, das ist der prophetische Klang. Ich meine, können sie so nennen, das will ich gar nicht jetzt verurteilen oder beurteilen, aber ich fand es so wie Christen machen wir komische Sachen, okay? Und ich kann es manchmal nicht einordnen. Und ich frage dich jetzt mal ganz ehrlich, okay, wer hat schon mal komische Situationen in einem christlichen Gottesdienstkontext erlebt? Kurz mal Hand heben. Wow. Okay, also hier bei uns? Ich hoffe. Nein. Quatsch. Will jemand erzählen? Nein. Ich hatte mal vor 10 Jahren auch so eine Erfahrung gemacht. Da war ich hier ein Missionseinsatz in Bielefeld und ich war dabei. Und zu diesem Einsatz waren auch so ein paar charismatische Geschwister eingeladen aus einer Bibelschule. Und die haben mitgedient und die haben einfach, ja, waren dabei bei diesem Einsatz. Und an dem Abend gab es dann nochmal so einen Lobpreisabend, so ein interner Lobpreis-Gebetsabend, einfach nochmal so Ministry-Zeit, nennt man das ja auch, wo man nochmal als Team zusammenkommt. Ich durfte auch ein bisschen den Worship machen, aber ich kam rein und auf einmal diese charismatischen Geschwister im Herrn, ja, die haben angefangen einfach zu lachen. Also nicht, weil ich reinkam, ja, aber sondern einfach nur, weil die das so irgendwie von ihrer Prägung her, von ihrer Schule her auch so kennen. Lachen im Geist nennen sie das immer. Und ich denke so, warum fangt ihr an zu lachen einfach so? Also ich habe nichts gegen Freude zu haben als Christ, ja, Freude zu empfinden und so weiter. Aber ich war an diesem Abend da und ich fand das verwirrend, weil es hat jemand angefangen zum Beispiel in der Ecke zu lachen und jemand weiteres hat dann da angefangen zu lachen. Einfach so, ohne eigentlich sichtbaren Kontext. Also ich will es jetzt nicht ausprobieren, aber es ist, ihr könnt es ein bisschen nachempfinden, dass es komisch ist, wenn man keine Situation hat und jemand fängt an zu lachen und dann da auch und ist, was passiert hier? Wo bin ich hier, okay? Und ich musste das für mich irgendwie versuchen einzuordnen. Ich habe gesagt, so, hey Gott, boah, wenn das von dir ist, so dieses ganze Lachen im Geist, ich habe bis heute noch keine großartige Meinung dazu, ist okay, kann man machen, alles und so weiter, aber ich hab's nicht einordnen können und ich habe gedacht, Gott, wenn es von dir ist, okay, super, ich will es jetzt hier nicht irgendwie beurteilen, aber es war jetzt nicht so, dass ich da dachte, wow, es hat mich richtig auferbaut, der Abend. Also das war jetzt nicht so ein Ministry-Abend für den Stefan, sondern es war eher so, ich bin mit mehr Fragen nach Hause gegangen. Und heute haben wir das Thema Besonnenheit. Und wir haben ja unseren Jahresvers, den Fiona auch schon mal erwähnt hat. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und Liebe haben wir uns die letzten Wochen angeschaut und heute starten wir so mit Besonnenheit. Nächsten zwei Wochen machen wir noch weiter mit zwei konkreten Themen auch. Und um nochmal Nikos Predigt ein bisschen aufzugreifen, wo er die Übersetzung oder die Wortbedeutung so genannt hat, möchte ich auch nochmal das wieder rausholen, erwähnen, dass dieses Wort Besonnenheit im Neuen Testament nur da vorkommt, in so einem Jahresvers, aber es verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten gibt, also vom Wortstamm her. Nüchternheit, Selbstkontrolle, Selbstdisziplin, Verständigkeit, Klugheit, angemessene Selbsteinschätzung, Selbstbeherrschung, das sind alles so wortverwandte Begriffe. Um mein Beispiel zu nennen, Römer 12, Vers 3. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Also Besonnenheit meint so Kontrolle über Handlungen und Gedanken, die vorschnelles oder unweises Verhalten verhindert. Sie hilft so zu einer ausbalancierten Bewertung von Situationen und ist auch eine geistliche Gelassenheit. Das fand ich sehr, sehr angenehm, wie Nikolaus genannt hat, weil ich einen geistlichen Blick auf die Dinge habe. Und man könnte denken, dass Besonnenheit Passivität bedeutet oder auch Desinteresse oder Gleichgültigkeit, aber es ist Besonnenheit nicht. Besonnenheit ist eher das Gegenteil von Impulsivität, weil Impulsivität brennt durch und überreagiert. Besonnenheit denkt nach, wägt ab und handelt gezielt. Und heute sind wir immer noch bei den Korinthern. Ja, letzte Woche habe ich über den Korintherbrief geprägt, über das 13. Kapitel, wo es um Liebe ging. Ohne Liebe ist alles so nichts. Und heute gehen wir so ein bisschen durch diesen ersten Korintherbrief und wollen uns ein paar Stellen anschauen, wo Paulus die Korinther mit Besonnenheit so gelehrt hat oder auch korrigiert hat. Wo die Korinther, die waren bekannt für ihre Fülle an geistlichen Gaben. Der Geist Gottes hat in ihrer Mitte ausgeteilt, ja, und die waren irgendwie, haben ganz, ganz viel erlebt von diesen Gaben und sie haben ihre Gaben aber nicht, oder die Gaben, die sie bekommen haben, sie nicht reif gebraucht. Also sie waren sehr unreif im Gebrauch, aber Paulus hat sich jetzt nicht gestoppt und gesagt, hey, es reicht, hier ist Schluss, das ist mir zu wild, das ist hier irgendwie so ein Zirkus, chaotisch, sondern er hat gesagt, ihr braucht nicht weniger Gaben, ihr lieben Korinther, ihr braucht einfach eine theologische Klärung, was die Gaben sind und wozu sie dienen. Also er hat nicht gesagt, wir schaffen die Gaben ab, sondern er hat gesagt, hey, wir müssen sie definieren, müssen sie einordnen und hat dann mit Besonnenheit auf gewisse Situationen reagiert. Und mein Titel für heute ist Feuer braucht Führung. Ja, Hollywood-Titel. Und die Korinther, das war ja, letzte Woche habe ich auch schon ein bisschen mehr dazu gesagt, die waren so eine aufstrebende Hafenstadt. Rom hat sie wieder aufgebaut, da kamen viele Leute hinzu, es war auch schneller gewachsen als gedacht. Menschen, die nie Freiheit kannten, haben dort alle Freiheiten erlebt, finanziell, sozial, sexuell. Und auf einmal war alles irgendwie so voller, sag mal, Leben in dem Sinne. Und da war eine große Ich-Zuerst-Kultur und das blieb auch nicht draußen vor der Gemeinde. Diese Ich-Zuerst-Kultur, die sickerte in die Gemeinschaft, in die Gemeinde hinein. Und so wurden dann Versammlungen, so wie Paulus das dann auch schreibt, chaotisch. Und er schreibt sogar an einer Stelle, es gibt nur eine Sache, in der ich Anordnungen treffen muss. Und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Also er sagt, trefft euch lieber nicht. ihr seid so ein Haufen, also da bringt gar nichts. Und ihr baut euch nicht auf. Und da spricht Paulus hinein in so eine Gemeinde, Gottesdienst, Kultur, Praxis und dieser Umgang und so weiter. Also es war schon sehr, sehr chaotisch. Und da möchte ich hineinsprechen und drei Punkte mitgeben, was Besonnenheit macht. Besonnenheit hat das große Bild vor Augen. 1. Korinther 1, 4 bis 7. Ich kann gar nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus gegeben ist. Durch ihn seid ihr in allem Reich beschenkt, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Die Botschaft von Christus ist zu Kraft in eurem Leben geworden, sodass ihr mit allen geistlichen Gaben gesegnet seid, während ihr sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus Christus, unserem Herrn, wartet. Also Paulus startet hier mit Dank und sagt, super, ihr habt Gaben und er leugnet das nicht, er freut sich darüber. Und er hält hier aber eine gesunde Spannung hoch. Ihr seid reich beschenkt, aber ihr lebt noch im Warten. Ihr seid begabt, aber ihr seid noch nicht am Ziel. Und Paulus nimmt dann diese geistliche Einordnung vor. Gaben sind nicht diese Ziellinie, sie sind eine Wegbegleitung. Und Besonnenheit hält diese Spannung aus. Wir erleben jetzt schon ein Stück vom Himmel und gleichzeitig kommt die ganze Fülle noch. Und es ist wichtig, dass dieser Rahmen auch für uns heute klar ist, dass diese Spannung da ist, dass Besonnenheit uns da immer wieder hinführt, das im Blick zu haben, dass wir nicht einseitig werden. Und dann in Kapitel 12 macht das auch nochmal deutlich, diesen großen Rahmen, ein weiterer Aspekt. Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Und hier ist es so eine Basis. Gott ist der Geber, Gott ist der Herr, Gott ist der Wirkende. Und die Gaben sind nicht mein Besitz. Sie sind kein Status, kein Beweis, dass ich über andere stehe. Besonnenheit schützt vor geistlicher Überheblichkeit und wertschätzt die Vielfalt an Gaben, Diensten, Kraftwirkungen, die Gott schenkt. Das heißt, Besonnenheit hat das große Bild vor Augen. Und das war wichtig für die Korinther, dass sie es haben, das große Bild. Wo ordnen wir uns ein? Wo sie dachten, sie wären schon angekommen, sie wären schon die super tollen Engelswesen, ja, so die so gleich sind dem Engelswesen, nah dran sind und so weiter. Und sie dachten, sie wären schon angekommen, aber dem war nicht so. Paulus sagt, hey, hier mal einmal mal das große Bild sehen. Erstens, in der Spannung bleiben, ihr wartet noch auf die Fülle, aber ihr lebt jetzt schon was, super. Und Gott teilt die Gaben aus, ist nicht euer Besitz. Und Besonnenheit beginnt damit, dass ich geistliche Begabung als Geschenk erkenne. Nicht als Ausweis, nicht als Rangabzeichen. Und dass ich innerlich einen gesunden Blick behalte. Gott wirkt, Gott trägt, Gott führt und Gott ist mit uns unterwegs. Und weil Gaben Geschenke sind, können sie auch entgleisen, wenn man sie zum Mittelpunkt macht. Darum geht Paulus als nächstes an Stellen, wo Dinge konkret aus dem Ruder laufen. Also Besonnenheit schützt vor Entgleisung. Das ist mein zweiter Punkt. 1. Korinther 3, 1 bis 4. Ich habe heute ein paar Bibelstellen mitgebracht. Aber so wie Nico es mal gesagt hat, dafür entschuldige ich mich nicht. Ja. Liebe Brüder, als ich bei euch war, konnte ich nicht so mit euch reden, wie ich es mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, getan hätte. Ich musste mit euch reden, als würdet ihr noch zu dieser Welt gehören oder als wärt ihr kleine Kinder im Glauben. Ich musste euch mit Milch ernähren, statt mit fester Nahrung, die ihr noch nicht vertragen hättet. Und ihr könnt sie wohl auch jetzt noch nicht zu euch nehmen, denn ihr lasst euch noch von eurem alten Ich beherrschen. Ihr seid eifersüchtig und streitet miteinander. Beweist das nicht, dass ihr noch von euren eigensüchtigen Wünschen beherrscht werdet? Wenn einer von euch erklärt, ich bin ein Anhänger von Paulus, während der andere sagt, ich gehöre zu Apollos, handelt ihr dann nicht wie Menschen, die Christus gar nicht kennen? Und Paulus beschreibt hier die Situation mit dem Bild, Milch ist gut und wichtig für den Anfang, aber irgendwann sollte die auch mal wachsen und Wachstum sollte sichtbar werden. Und das hat er nicht gesehen. Er hat kaum Entwicklung gesehen. Er nennt sie unmündig, weil da Eifersucht ist, weil da Streit ist, weil sie in ihrer Eigensucht unterwegs sind und auch so ein Lagerdenken haben, zu wem gehöre ich? Und das ist dann diese Spitze auch, diese Menschenfixierung war so stark, dass Christus praktisch gar nicht mehr im Zentrum war. Sie haben sich so stark auf Paulus oder auf Apollos fixiert und sie haben irgendwie Jesus Christus nicht mehr so in der Mitte gehabt. Und Besonnenheit bewahrt davor, dass man sich geistig an Menschen hängt. An Leiter, an Stil, an Persönlichkeiten. Besonnenheit hält den Blick auf Christus. Und ich weiß nicht, wie viel du drin bist in so aktuellen Begebenheiten in der christlichen Welt, aber letzten zwei Wochen war ganz stark ein Thema, gerade auch wieder aus Amerika, da ging es um eine Entdeckung oder eine Aufdeckung von einer Person, einer charismatischen Person, die jahrelang, jahrzehntelang gedient hat, prophetisch gedient hat und mit vielen Worten der Erkenntnissen auch gedient hat, war auf verschiedenen Konferenzen, wurde eingeladen, hat ein Buch geschrieben, hat viel geprägt. Und da war es so, dass entdeckt wurde, dass dieser sogenannte Prophet eigentlich immer, wo er war, auf Konferenzen war, angefangen hat zu recherchieren, welche Personen sind da und wie kann ich Informationen herausholen vor der Konferenz zum Beispiel, vor dem Setting, vor dem Gottesdienst, um dann mit Worten der Erkenntnis auf der Bühne zu prahlen. Also er hat gesagt, hey, er hat recherchiert, hat rausgefunden, okay, diese Person wurde in der Straße durch Facebooks, Social Media, kann man alles herausfinden oder viel herausfinden. Und hat gesehen, oh, das ist ein Bild mit einem Hund. Und hat angefangen, auf der Bühne so zu tun, als würde er diese Worte der Erkenntnis bekommen. Hey, hast du einen Hund? So, ne? Und dann hat er angefangen, über diese Menschen zu prophezeien. Und das wurde alles aufgedeckt. Und das ist ja schon schlimm genug, dass Menschen so unterwegs sind, dass so Persönlichkeiten das ausnutzen und da einfach auch voll in die Irre geführt werden und auch vom Feind gebraucht werden, sowas zu verursachen und echt Schaden anzurichten. Menschen haben Entscheidungen getroffen aufgrund seiner Worte, die nicht echt waren. Das ist wild, ja. Aber schlimm ist auch, dass viele sagenhafte Leiter und auch Leiter, die du kennst wahrscheinlich, Bücher, die du liest, davon wussten und nichts gemacht haben. Also nicht frühzeitig. Jetzt mittlerweile ist das rausgekommen und es wurde jetzt ein bisschen bearbeitet, aber es ist erst der Anfang. Und ich glaube, das Problem ist, wenn Menschen anfangen, sich auf Menschen zu fixieren und zu sagen, hey, diese Person ist doch ein guter Mensch und diese Person kenne ich, er macht sowas nicht. Und ich stürze mich drauf auf all das, was er sagt. Es wird schon richtig sein, er ist ja mit Jesus unterwegs, er wurde ja von dem gesegnet, er wurde von dem ausgesandt. Und man kann sich so schnell auf Menschen fixieren. Und Paulus, der schreibt ja auch, hey, fixiert euch nicht auf mich oder auf Apollos, sondern auf Christus. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da gewarnt sind vor der Personfixierung. Gerade wenn es um charismatische Persönlichkeiten geht. Also Besonnenheit hilft uns, gesunden Abstand zu halten, das Gute zu nehmen, aber Christus in der Mitte zu behalten. 1. Korinther 6, Vers 12, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von keinem beherrschen lassen. Und das ist Besonnenheit eigentlich in so einem Satz zusammengefasst. Ja, Freiheit ist da und Paulus sagt, prüft sie. Nicht alles ist nützlich und ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und das ist diese geistliche Reife, die da drin steckt. Nicht nur fragen, darf ich, sondern fragen, dient es? Nicht nur zu fragen, kann ich, sondern zu fragen, bindet es mich? Und deswegen ist Besonnenheit wie ein innerer Filter für die Dinge, die uns begegnen im Alltag. Der nächste kleine Punkt. 1. Korinther 12, 17 bis 20. Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur ein Auge. Wie könnt ihr da hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könnt ihr da etwas riechen? Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Wenn alle das Gleiche wollen, wird der Leib krank. Wenn alle ein Auge sein wollen, fehlt das Hören. Wenn alle ein Ohr sein wollen, fehlt das Sehen. Der Schlüssel ist, Gott hat die Glieder so gesetzt, wie er wollte. Das ist ein bisschen wie schon der Punkt vorhin. Aber Besonnenheit heißt auch für die Korinther und für uns heute, ich überhöhe nicht meine Gabe. Ich geringschätze nicht die Gabe des anderen. Ich sehe Vielfalt als Ausdruck göttlicher Weisheit. Und das ist, wo Besonnenheit uns auch immer wieder hinführt, zu sagen, hey, wir sind hier in einer Vielfalt unterwegs und meine Gabe ist ein Teil vom Ganzen. Und ich schätze die Gabe des anderen nicht gering oder ich lege da keine Wertung rein, wird es mehr, wird weniger und so weiter. Und das ist auch, wo Besonnenheit uns immer wieder hinführt. Der nächste Punkt, 1. Korinther 12, 21 bis 26. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. In Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren oder unwichtigeren Körperteile besonders notwendig. Und die Körperteile, die wir verstecken möchten, kleiden wir umso größerer Sorgfalt. So verbergen wir manche Körperteile besonders sorgfältig vor den Blicken anderer. Während andere Körperteile dies nicht nötig haben. Gott hat den Körper so gefügt, dass den benachteiligten Gliedern besondere Ehre zukommt. Auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. Wenn eines leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Und hier geht Paulus nochmal einen Schritt weiter. Er geht tiefer. Er beschreibt nicht nur die Vielfalt, die Gott schenkt, sondern eine Haltung. Eine Haltung, die er hier korrigiert bei den Korinthern, wo er sagt, hey, zu sagen, ich brauche dich nicht, ist ein Symptom von Stolz. Und ich brauche dich sehr, ist eine Haltung des Leibes, so wie Gott es möchte, dass wir diese Haltung einnehmen. Und Besonnenheit führt zu Fürsorge statt Statusdenken. Besonnenheit führt zu Mitleiden statt Konkurrenz. Wo er sagt, hey, Korinther, macht mal eure Augen auf. Ihr seid so unterschiedlich. Ihr sollt einander sehen. Ihr sollt nicht einander aufwiegen. Nicht gucken, wer ist größer, wer hat die weniger, wer ist schwächer, wer ist unreifer. Sondern zu sagen, hey, ihr müsst verstehen, ihr seid füreinander da. Fürsorge, Mitleiden. Besonnenheit hält Gemeinde zusammen, weil sie mich, also meine Person, aus der Mitte herauszieht. Nicht ich bin der Mittelpunkt. Und das war bei den Korinthern ganz stark, dass sie sich selbst dann in den Mittelpunkt gerückt haben durch ihre Gabe, die sie so hatten. Vielleicht ein paar Prüffragen für uns. Wo folge ich Personen und Stilen stärker als Christus? Wo verwechsle ich Freiheit mit ich darf alles? Wo überhöhe ich eine Gabe, weil sie sichtbarer ist? Wo lebe ich die Haltung, ich brauche dich nicht? Einfach nur so ein Spiegelbild wieder, den wir uns vor uns halten dürfen. So ist Besonnenheit, ist geistliche Reife auch. Sie lebt nicht alles aus, was möglich wäre, sondern sucht das, was wirklich aufbaut. Und ein Bild hat mir sehr geholfen. Da kannst du gerne mal, das ist die erste Folie anschauen. Besonnenheit schafft einen Raum zwischen einer Erfahrung und einer Emotion. Kannst gerne mal das nächste Bild machen. Und zwischen einer Emotion und einer Reaktion. Und Besonnenheit schafft diese Räume zwischen diesen Situationen. Wir erfahren was, wir sehen was, wir sind irgendwo in einer Situation drin und dann ist die Frage, was machen wir damit? Wie reagieren wir darauf, kann man auch sagen. Und dann entwickelt sich ja in uns eine Emotion oder auch etwas, was uns bewegt und wie wir dann ja drauf reagieren sollten. Und das entscheidet dann auch, wie wir dann am Ende des Tages dann auch handeln und reagieren. Das heißt, ich kann es einen weitermachen. Diese Besonnenheit schafft in uns ein bewusstes Fühlen. Also schafft diesen Raum für, okay, ich fühle jetzt mal, was ist da wirklich passiert? Warum ist jetzt das so, wie es gerade ist? Warum fühle ich es so, wie es gerade ist? Was ist hier gerade komisch? Was ist hier gerade irgendwie ungewöhnlich? Und dann fängt man an, durch die Besonnenheit, die man immer mehr lernt, auch an den Tag zu legen, okay, ich fühle es ganz bewusst. Und das verändert natürlich dann meine Emotionen, wo ich das einordnen kann, wo ich es verstehen kann, okay, was ist hier der Kontext? Und das führt zu einem gesunden Denken, okay, das ist so, alles klar, und so weiter. Also nicht, dass das in so einem Moment immer passieren muss, aber das führt zu einem gesunden Denken. Und wenn du dann ein gesundes Denken an den Tag legst, so, dann hat das auch ein gezieltes Handeln, dass du dann besser handelst, würde ich behaupten, zielgerichteter handelst, Jesusmäßiger handelst. Und Besonnenheit schafft diesen Raum zwischen diesen Stationen in uns. Und nicht alles ist immer so eine Abfolge, aber es hat mir geholfen zu verstehen, was Besonnenheit, wie es praktisch so wirkt in uns, was es so macht mit uns. Deswegen glaube ich, hat das Paulus auch nicht ohne Grund dem Timotheus mitgegeben, dass wir bewusst fühlen dürfen, dass wir gesund denken sollen, dass wir gezielt handeln sollen. Und Besonnenheit bewirkt genau das, dass es Räume dafür schafft. Es ist auch wie so ein Schutz, dass wir auf der gesunden Spur sind. Und dieser Raum ist, oder diese Räume sind oft die Orte, wo der Heilige Geist uns korrigieren will, bevor wir irgendeinen Schaden anrichten, bevor wir irgendwie zu schnell voreilig handeln. Das sind diese Räume, wo der Geist Gottes hinein möchte. Ja, dass wir fühlen lernen, dass wir neu denken lernen und dass wir natürlich auch Jesus-mäßig handeln. Und ich komme zum letzten Punkt, Besonnenheit ordnet geistliche Gaben richtig ein. 1. Korinther 14, 6 und 12 bis 13. Liebe Brüder, wenn ich käme und in einer anderen Sprache zu euch redete, was würde euch das nützen? Wenn ich für euch jedoch eine Offenbarung oder eine besondere Erkenntnis oder eine Prophetie oder eine Lehre hätte, dann würde euch das helfen. Da ihr so sehr auf geistliche Gaben bedacht seid, bittet Gott um solche Gaben, die der ganzen Gemeinde von Nutzen sind. Deshalb sollten alle, die die Gabe haben, die in anderen Sprachen zu reden, auch um die Gabe der Auslegung beten, damit sie den Leuten erklären können, was gesagt wurde. Nochmal ergänzend 1. Korinther 14, 18 bis 19 und 27. Ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als sie alle. Aber in einer Gemeindeversammlung spreche ich lieber 5 verständliche Worte, die anderen helfen, als 10.000 Worte in einer anderen Sprache. Nicht mehr als zwei oder drei sollen in einer anderen Sprache reden. Sie sollen das nacheinander tun und einer muss bereit sein, auszulegen, was sie sagen. Also hier beschreibt oder geht Paulus auf die Ordnung im Gottesdienst ein und was er vorgefunden hat bei den Korinthern oder was sie auch gefragt haben. Und er geht auf die Sprachenrede, auf die Zungenrede, wie wir es auch vielleicht kennen, ein. Die Sprachenrede ist eine von Gott gegebene Sprache zur Selbsterbauung oder auch zur Erbauung der Gemeinde, wenn sie ausgelegt wird. Und Paulus bewertet die Gabe nicht als falsch, sondern er sagt, die Gabe sollte eingesetzt werden zum Aufbau der Gemeinde, in dem Gemeindekontext. Und Paulus sagt hier nicht, hört auf mit Sprachen, sondern er ordnet sie ein. Und er macht ganz nüchtern, Erbauung geschieht durch Verstehen. Das heißt, das Verständnis oder dass es verstanden wird, das ist so die Grundvoraussetzung, dass etwas erbaut wird, dass die Gemeinde in dem Punkt erbaut wird. Und Paulus ist dabei auch erstaunlich ehrlich. Er sagt, er selbst redet ja in Sprachen mehr als ihr alle, so, ja, seine Behauptung. Und ich glaube ihm das ja auch. Er redet mehr in Sprachen als ihr alle. Und er dankt Gott dafür, aber in der Gemeinde zählt, dass das andere einen Gewinn haben. Und wir haben diese Sprachenrede jetzt nicht so häufig bei uns im Gottesdienst, das kommt mal vor. Und ich glaube, dass da ein Schatz drin liegt, dass wir die Sprachenrede jetzt nicht einfach abtun. Guck mal, Paulus hat ja gesagt, das ist ja nicht so gut. Nein, Paulus sagt, hey, wenn eine Auslegung da ist, dann sag ich mal, Attacke, okay, let's go. Und ich glaube, da dürfen wir uns öffnen und nicht diese Haltung haben, ja, ist ja nicht so gut beschrieben hier von Paulus. Nein, Paulus macht hier ganz klar deutlich, wenn es ausgelegt wird, ist es wunderbar, ist es gut. Dann hat es einen Gewinn, wenn es verstanden wird. Oder Korinther, wenn es um das prophetische Reden geht, Korinther 14, 29, lasst zwei oder drei prophetisch reden und die anderen beurteilen, was gesagt wurde. Und hier wird Besonnenheit auch zu einer Gemeindeaufgabe. Prophetie soll geprüft werden. Und wichtig, die Gemeinde bleibt dabei mündig, wird nicht überrumpelt, wird nicht manipuliert. Die Gemeinde kann unterscheiden. Das ist auch, wie Gemeinde an Besonnenheit zunehmen kann, indem wir halt im Prüfmodus sind. Und wir haben natürlich immer so vielleicht die Reaktion, ja, das machen schon andere, aber du bist gefragt, das zu prüfen. Okay? Du bist gefragt, das zu hören und zu prüfen und zu sagen, hey, passt das? Ist das schriftgemäß? Ich komme gleich mal kurz drauf zu sprechen. Denn auch das gehört zur Besonnenheit. Menschen können sich irren. Darum prüften wir, ob es wirklich von Gott stammt. Nächste Korintherstelle mit prophetischem Reden. Wer prophetisch redet, hat Kontrolle über sich selbst und kann warten, bis er an der Reihe ist. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens, wie auch in allen anderen Gemeinden, auch in der FCG Bielefeld. Und das ist der Schlüssel, der Heilige Geist zwingt Menschen nicht gegen ihren Willen. Der Heilige Geist übernimmt da nicht einfach die Kontrolle und der Mensch ist dann irgendwie in Ekstase. Und es gibt genug Videos, die erschreckend sind, was manchmal passiert so, ja, wo du denkst, was passiert da? So Konferenzen und so weiter. Und ich will nur sagen, das ist auch ein Prüfkriterium zu sagen, ist hier eine Ordnung zu sehen, auch rein menschlich empfunden erstmal. Und da dürfen wir auch nicht zu geistig erstmal sein. Ja, geistig, du musst alles geistig sehen. Ich so, nein, wenn es menschlich erstmal irgendwie etwas mit mir macht, dann muss ich ja erstmal gucken, okay, ja, es macht was mit mir menschlich und ist das jetzt auch wirklich sogar biblisch? Und dann kann man ja prüfen und gucken, hey, ist das gesund? Wo der Heilige Geist zwingt Menschen nicht gegen ihren Willen. Propheten können warten. Propheten können aufhören. Propheten sollen Raum geben und auch den Gottesdienst so sehen, dass da ein Fluss zu sehen ist, dass sie verstehen, was ist hier das große Bild? Wo ist mein Platz gerade? Empfange ich etwas von Gott und ich merke, es macht was mit mir und sofort denke ich so, ich muss es nach vorne bringen zum Beispiel. Ich muss es Menschen sagen und eigentlich wäre es gut, dann nochmal dieses Diagramm zu haben. Ah, okay, warte mal, vielleicht ist das gerade mein Thema. Vielleicht muss ich kurz verstehen, ist das jetzt hier wirklich der richtige Rahmen? Oder ist das mein Thema? Oder ist das für eine Person bestimmt? Und ich glaube, dass wir, dass wenn wir prophetische Worte empfangen, dass wir genau auch darauf achten, dass wir Raum geben und dass wir diesen roten Faden auch sehen. Besonnenheit heißt, der Geist wirkt und der Mensch bleibt verantwortlich. Der Geist führt und der Mensch bleibt ansprechbar. Der Geist schenkt und der Mensch bleibt beherrscht. Ich bin gleich fertig, okay? Wer behauptet, ein Prophet zu sein oder meint, vom Geist begabt zu sein, der sollte erkennen, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Wer das nicht anerkennt, der wird seinerseits auch nicht anerkannt. Deshalb, liebe Brüder, bemüht euch um die Gabe der Prophetie und verbietet das Reden in einer Sprache nicht. Doch achtet darauf, dass alles angemessen und geordnet geschieht. Und hier möchte ich auf den Punkt zu sprechen kommen, dass Paulus sagt, wer meint, ein Prophet zu sein, der sollte erkennen, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Also für uns ist natürlich heute so, dass das Wort Gottes die Grundlage ist. Dass das Wort Gottes ein Prüfkriterium ist für uns. Also wenn sich Dinge noch so spektakulär anhören oder anfühlen, dann ist das immer noch kein Grund dafür, dass das vom Geist gewirkt ist. Sondern Besonnenheit ist eine Alarmhaltung, wenn das, was gerade passiert, nicht mit der Schrift übereinstimmt. Das heißt, Phänomene und auch Manifestationen sind erstmal, glaube ich, okay, das zu sehen, aber wenn das nicht schriftgemäß ist und es gegen das Wort Gottes spricht und nicht Jesus groß macht, dann ist Besonnenheit das, was in uns diese Alarmglocken läuten lassen sollte. Und wieder schreibt hier Paulus, Prophetie suchen, Sprachen nicht verbieten, aber alles in guter Ordnung, zur Erbauung der Gemeinde. Also alles, was im Gottesdienst passiert, soll aufbauen. Erbauung geschieht durch Verstehen, es soll verständlich sein. Der Geist Gottes wirkt, aber er führt nicht in Unkontrollierbarkeit, sondern in Frieden hinein. Prüfung ist nicht Misstrauen, sondern Mündigkeit. Okay? Ordnung ist nicht irgendwie eine Kälte, sondern Schutz für Gemeinde. Und wir als Gemeinde, wir haben ja auch eine Art, wie wir damit umgehen, wenn Gaben da sind und wenn Gaben gelebt werden. Ja, zum Beispiel bei Prophetie wollen wir Raum geben. Wir möchten Raum geben für Prophetie. Wir möchten das Reden Gottes ja nicht irgendwie durch unsere Struktur eindämmen und sagen, wow, guck mal, es muss alles irgendwie den perfekten Flow haben und so weiter, auch wenn ich das mag, so grundsätzlich erstmal. Wir möchten Raum geben. Und natürlich ist es im Gottesdienst-Setting immer so ein bisschen Überwindung, wenn du hier bist und du empfängst prophetische Worte und sagst, boah, aber ich traue mich nicht, dann ist es natürlich erstmal, okay, menschlich voll verständlich, aber ich will dir Mut machen, dass du nach vorne kommst und das auch mal prüfen lässt. Und das ist auch unsere Art, wie wir hier zumindest prüfen wollen auf einer Instanz, dass wir zum Gottesdienstleiter kommen, hier sind auch die Pastoren und wir können gemeinsam prüfen. Und ihr Lieben, ich will euch Mut machen, wenn Menschen was sagen und danach weggehen, dann denkt nicht so, oh, das Wort war falsch. Wisst ihr, was ich meine? Keine Bewertung reinlegen, sondern sagen, hey, da sind Menschen, die haben was empfangen und es wird auf die Bühne gebracht, dann okay, dann hat es ein Go bekommen und trotzdem sind wir natürlich in der Verantwortung auch immer zu prüfen. Aber wenn Menschen was sagen, also wenn Menschen nach vorne kommen zum Gottesdienstleiter und was mitteilen und es wird nicht gebracht auf der Bühne, dann lasst uns als Gemeinde einfach ganz, ganz liebevoll mit umgehen und nicht denken, oh, das war ein falsches Wort. Seid ihr mit mir? Das ist Gemeinde auf eine liebevolle Art und Weise. Dass wir einfach Raum geben, dass Gottes Gaben sich entfalten dürfen. Und wenn Menschen so frei empfinden, dass sie kommen können und es wird geprüft, dann glaube ich, erleben wir Gottes Reden nochmal umso stärker. Und wenn Personen wissen, dass sie hier nicht abgestempelt werden, wenn sie wissen, dass sie hier nicht verurteilt werden, sondern wenn wir in einer gesunden Art und Weise einander wertschätzen in den Gaben und wenn wir das Prüfkriterium hochhalten, dann glaube ich, dass Gottes Geist unglaublich viel reden möchte. Und natürlich, manchmal muss man Dinge auch erklären und wir wollen auch dem Wirken und dem Wort folgen. Wenn Gott spricht, dann möchten wir darauf eingehen und möchten da hineingehen. Und ich will auch Mut machen, dass du hier unter Leiterschaft bist, okay? Und dass du hier untergeordnet bist und dass du hier nicht die Angst haben brauchst, was passiert, sondern wir sind hier auch als Pastoren und Leiter, um das auch immer zu führen und zu leiten. Deswegen mache ich uns Mut, dass wir Gaben einsetzen, das ist nicht nur Prophetie, sondern auch Sprache mit Sprachengebet, mit Auslegungen oder auch andere Geistesgaben, die Gott schenken möchte. Mein Fazit ist, charismatisch heißt nicht chaotisch. Besonnenheit ist nicht geistlos. Besonnenheit führt zum Ziel, Gemeinde erbauen und dadurch Jesus verherrlichen. Und die Band kann gerne nach vorne kommen und ich möchte schließen mit diesem Gedanken von Paulus, den er so in zweierlei bringt. Einmal sagt er in 1. Korinther 3, Vers 16, erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Die Gemeinde als Ganzes ist ein Tempel und Gottes Geist wohnt in unserer Mitte. Der Geist ist keine Deko und wir sind als Gemeinde auch kein Airbnb für ihn. Eine Woche und dann ist er weg. Sondern der Geist, Gott selbst hat den Tempel ja gebaut, er hat die Gemeinde gebaut und er selbst nimmt Wohnung darin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du Wohnung nimmst, ja, dann packe ich meine Sachen aus. Dann mache ich es mir gemütlich. Dann will ich, dass ich mich da wohlfühle, dass ich das schön mache. Und das hat der Geist Gottes auch vor in der Gemeinde. Er nimmt Wohnung und er packt Dinge aus. Er packt die Gaben aus. Er macht diese Wohnung schön, heilig. Und ich will uns ermutigen, dass wir dieses Bild haben, dass der Heilige Geist jetzt gerade hier wohnt. Jetzt gerade. Nicht erst beim nächsten Lobpreisabend, nicht erst, wenn der erste prophetische Eindruck kommt, sondern jetzt wohnt er hier. Und er will auspacken. Er will sich ausbreiten. Und Paulus' Lösung für die Korinther-Gemeinde war nicht weniger Geist, nicht weniger Gaben, sondern Gaben im richtigen Rahmen, in Liebe und in Ordnung. Damit der ganze Tempel, die ganze Gemeinde erbaut wird und Jesus verherrlicht wird. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn wir sonntags zusammenkommen, oder auch in Kleingruppen, auch an anderen Veranstaltungen, dass wir dieses Bild haben von Gemeinde, von der Ekklesia, vom Griechischen her, dass Gott da wohnt, dass Gott da ist mit seinem Geist und er absolut Dinge auspacken möchte und dass er diesen Raum bekommt, dass wir natürlich ihm diesen Raum geben, dass wir ansprechbar sind, dass wir uns ermutigen lassen, Gaben einzusetzen und Menschen damit zu dienen. Und dann, das ist die erste Schiene, ja, und das zweite, was Paulus auch nochmal sagt im ersten Korintherbrief ist, 6, 19 bis 20, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib, also du selbst persönlich, ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Das heißt, der Geist wohnt nicht nur in der Gemeinde, sondern in jedem einzelnen Christen. Und dieser Satz, ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis bezahlt. Das ist die Grundlage für alles. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass unsere Sünden vergeben sind. Epheser 1, Vers 17. Das heißt, Jesus kommt in diese Welt, er stirbt am Kreuz, sein Leib wird zerbrochen, sein Blut vergossen, er bezahlt für unsere Schuld und der Tod kann ihn nicht halten, er steht auf. Und jeder, der umkehrt und sagt, Jesus, ich war falsch unterwegs, ich brauche dich, wird gerettet. Und er wird Kind Gottes genannt und der Heilige Geist nimmt Wohnung in diesen Gläubigen. Und dann geschieht etwas ganz Gewaltiges. Gott gibt uns seinen Heiligen Geist und er bleibt, ja, er bleibt. Das heißt, die Schuldfrage ist geklärt. Die Ewigkeitsfrage ist geklärt und die Bestimmungsfrage ist geklärt. Wo der Geist kommt nicht in deine Wohnung, in die hinein, um nichts zu tun, sondern um zu schenken. Um Gaben, Aufgaben, Berufung zu schenken. Damit Menschen Gottes Liebe erfahren durch deinen Dienst an Menschen. Und genau hier braucht es Besonnenheit, damit diese Gabe wirklich dem Tempel dient, der Gemeinde, dem Menschen und Jesus. Und ich würde sagen, mach dich auf den Weg. Nimm das Bild mit, dass du der Tempel bist und Gott nimmt Wohnung durch seinen Heiligen Geist und er teilt Dinge aus. Also Besonnenheit hat das große Bild vor Augen. Besonnenheit schützt vor Entgleisung. Besonnenheit ordnet geistliche Gaben richtig ein. Und wenn du magst, darfst du gerne aufstehen. Ich möchte mit uns noch beten. Und dann singen wir noch mal ein Lied. Oh Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist auf diese Welt. Danke, dass du auf der Welt gelebt hast, dass du Mensch wurdest und dass du am Kreuz gestorben bist für unsere Schuld. Du hast uns teuer erkauft. Dein Blut war es. Der Preis war sehr hoch, um uns zu retten. Und danke, dass du nicht im Grab geblieben bist und bist auferstanden in der Kraft des Heiligen Geistes und du lebst und du hast den Tod besiegt. Und ich danke, dass du das so deutlich gemacht hast. Und danach hast du uns nicht allein gelassen, sondern du sendest deinen Heiligen Geist, damit er Wohnung nimmt in uns. Dass wir hier nicht alleine sind, sondern dass dieser Geist Gottes sich ausbreiten darf in uns, in jedem einzelnen Gläubigen. Und Gott, ich bitte, dass wir hier sind und hier nicht herumlaufen und nicht Christsein leben, als hätten wir keine Gaben bekommen, als hätten wir nichts bekommen. Sondern wir sind hier Beschenkte vom Höchsten, ja. Wir sind Beschenkte des Heiligen Geistes. Und wir haben Dinge, die wir auspacken dürfen und Dinge, die du aktivieren möchtest. Und Gott, ich bete, dass wir im Glauben das annehmen für uns und dass wir Schritte gehen, mutige Schritte gehen, Gott, hier in der Gemeinde, bei uns, Dinge zu aktivieren und auszuleben, dass wir mutig sind, auch Dinge mal falsch zu machen in dem Sinne und dass wir aber uns korrigieren lassen, dass wir aber auch merken, wie immer mehr dein Wirken, Gott, sichtbar wird in unserer Mitte, weil wir alle, Gott, alle unterwegs sind mit dieser Erwartung, dass du was geschenkt hast. Herr Jesus, komm mit Gaben, aktiviere sie in unserer Mitte. Jesus, die Gemeinde soll erbaut werden und du sollst verherrlicht werden. In Jesu Namen. Amen.